SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Lesenswertquartett hier aus dem Palais Biron in Baden-Baden. Zu unserem literarischen Quartett zählen seit langem Insa Wilke, freie Kritikerin aus Berlin, Itschoma Mangold, Feuilleton-Redakteur der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Und ganz besonders herzlich darf ich Sandra Kegel heute begrüßen, Feuilleton-Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wie immer wollen wir über einige bemerkenswerte Neuerscheinungen aus diesem Herbst sprechen. Leider pandemiebedingt ohne Publikum heute Abend. Doch zuvor möchte ich die Aufmerksamkeit auf eine literarische Debatte richten, die für mich sehr aufschlussreich war, was die Bedingungen, unter denen Literatur in diesem Lande publiziert wird, angeht. Das ist der Rausschmiss von Monika Maron aus dem S. Fischer Verlag. Wie haben Sie auf diese Nachricht reagiert, Sandra Kegel?
Naja, man kann natürlich sagen, Fischer ist ein Privatunternehmen. Die haben Hoheit über diese Entscheidung. Aber mit einer Autorin, die seit 40 Jahren in diesem Verlag arbeitet und schreibt. Und natürlich muss man sagen, hat Monika Maron eine Entwicklung genommen, die bedenklich ist. Das würde ich auch sagen. Naja, sie hat sich schon mit politischen Positionen an einen rechten Rand begeben, der nicht mehr so ganz zumindest das abdeckt, was ich vertreten würde. Also sie hat sich zur Einwanderungspolitik, zur Rolle von Feminismus etc. immer wieder zu Wort gemeldet. Trotzdem würde ich sagen, damit wir die Gesellschaft nicht immer weiter sich aufteilen sehen, also alle in ihre Echokammern verschwinden, ich hätte es irgendwie sinnvoll gefunden, wenn der Verlag und die Autorin, die so hochbetagt ist, zusammengeblieben wären.
Seit 1981 publizierte Monika Maron seit ihrem ersten Roman Flugasche im S. Fischer Verlag. Was sagen Sie dazu, dass das jetzt nicht mehr möglich ist?
Ja, ich bedauere das sehr. Ich verstehe schon auch, dass man sich auseinanderleben kann. Aber das Reizvolle an so einem Traditionshaus wie S. Fischer und auch an der Idee der Verbindung oder der Beziehung zwischen Autor und Verlag ist, finde ich, so ein bisschen, wenn man die Ehe verklärt wie in einer Ehe, dass man also auch über manche Abgründe, über manche harte Differenzen, wo auch viel Schmerz, Leidensbereitschaft von beiden Seiten abverlangt wird, dass man über sowas in meiner Idealvorstellung hinwegkommt. Nun ist mir natürlich schon auch klar, dass selbstverständlich Verlage auch sowas wie ein weltanschauliches Profil haben und dann irgendwo eine rote Linie ziehen. Und der Hauptvorwurf, so habe ich das zumindest verstanden, war ja, dass Monika Maron mit dem Antaios Verlag und Götz Kubitschek über die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen, die mit denen sehr eng verquickt ist, eine zu große Nähe hergestellt hat. Trotzdem finde ich, Monika Maron ist mit ihren Ansichten und Meinungen für den deutschen Literaturbetrieb eine große Herausforderung, das ist keine Frage, aber gerade das finde ich sehr reizvoll. Es ist doch sehr langweilig, wenn jetzt alle Schriftsteller alle Dinge in dieser Welt immer nur aus der gleichen Perspektive sehen. Und wir sind zwar immer der Meinung, dass wir für Pluralismus sind, wenn es dann aber eine Meinung ist, die uns wehtut oder die wir unerträglich finden, dann hört da immer der Pluralismus auf. Darüber kann man schon auch diskutieren. Ich habe auch keine fix und fertige Meinung. Ich will nur sagen, ich bin eigentlich froh, dass es Monika Maron gibt und es wäre mir aber lieber, sie wäre weiter bei S. Fischer.
Insa Wilke, was denken Sie?
Ich glaube, ich würde Monika Maron, wäre ich Bundeskanzlerin, als PR-Strategin einstellen. Denn das so hinzukriegen, dass eine solche einheilige Meinung und ein einhelliger Blick auf diese Situation in allen überregionalen Tageszeitungen zu finden ist, das muss man erstmal hinkriegen. Und ich hätte mir gewünscht, dass jemand erstens noch stärker die Vorgeschichte berücksichtigt, die das ganze Jahr hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass jemand, der sich auskennt mit den Strategien der Rechten, über die ja Adorno schon geschrieben hat, wie wir vor einem Jahr lesen konnten in einem Vortrag, den der Surkamp Verlag veröffentlicht hat, dass jemand, der sich mit diesen Strategien auskennt, auf diese Situation schaut und mal guckt, ob denn da eine solche vorliegt.
Aber mir scheint es eher ein Fall für die Strategien der Linken zu sein. Haben Sie diese Ausgrenzungsdebatten, die wir permanent führen, nicht satt?
Ich finde, das ist hier ein bisschen komplizierter. Also mich interessiert hier wirklich die Reaktion der Medien auf die ganze Sache. Und da muss man erst mal sagen, da gehen alle darauf, darf ein Verlag eine solche Autorin rauswerfen und vernachlässigen dadurch die Frage, was ist denn da überhaupt vorgefallen? Und Gott sei Dank hat der Tagesspiegel und dann ja auch Ingo Schulze darüber geschrieben und hat diese Situation mal analysiert. Das hätte ich mir von den Literaturredaktionen vorher schon gewünscht.
Na, Ingo Schulze ist natürlich beim S. Fischer Verlag.
Ja, aber hat, glaube ich, auch eine sehr eigene Meinung dazu und ist ja nun auch erstens auch in der DDR aufgewachsen und außerdem ist er als politischer Autor bekannt. Also er wird sich nicht vor den Karren seines Verlags spannen lassen.
Kommen wir zu Erfreulicherem. Kommen wir zu dem Roman von Christine Wunicke, Die Dame mit der bemalten Hand. Sandra Kegel stellt ihn vor.
Ja, ich habe den Roman mitgebracht, weil ich ihn eine ganz bezaubernde Geschichte finde. Eine historische Fantasie aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, die einerseits federleicht ist und andererseits aber voller Hintersinn steckt. Eigentlich auch eine Komödie. Man sieht, ein schmaler Band, nur 160 Zeilen, das hat Programm, denn wir haben es hier mit großer sprachlicher Verdichtung zu tun, bei gleichzeitigen weit geöffneten Fenstern. Die ganze Welt, das ganze Universum, das Firmament kommt hier rein. Christine Wunicke ist eine Autorin, die kein Interesse hat an Schlachten, Gemälden, an Menschheitsdramen, an psychologisch ausgedeuteten Figuren, sondern eben an filigranen Sprachschöpfungen, die sie an historisch belegbare Begebenheiten knüpft. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Es gibt einen Kartografen, Carsten Niebuhr, den hat es wirklich gegeben. Der ist auf Forschungsreise unterwegs nach Arabien und strandet als einziger Überlebender einer Forschungsgemeinschaft mit Fieber auf einer Insel. Diese Insel gibt es auch wirklich, Elefanta, vor der Küste von Mumbai. Er liegt im Sterben und wird gerettet von einem arabischen Gelehrten, Meister Musa, ein Händler, der Astrolabien verkauft. Das sind Messinstrumente zur Positionierung von Sternen. Also wir sind schon hier auf dem Gebiet der Sternenforschung. Diese beiden Männer begegnen sich auf dieser Insel, fangen an, sich zu unterhalten. Und diese Begegnung der Fremdheit, der Komik, wie hier Fremdheit überwunden werden kann, finde ich, beschreibt diese Autorin auf Deutsch wiederum in einer ganz hinreißenden Art und Weise. Das ist klug, das ist witzig, das ist bezaubernd. Mich hat das sehr beeindruckt.
Das auf Deutsch finde ich eine wichtige Betonung, denn eine der schönen erzählerischen Herausforderungen, die Christine Wunicke meisterhaft löst, ist tatsächlich wie, wenn ein deutscher Gelehrter aus dem 18. Jahrhundert in Indien aufschlägt und mit einem persischen Gelehrten zusammentrifft. In welcher Sprache reden die eigentlich? Naja, okay, es sprechen dann beide Arabisch, weil der Carsten Niebuhr Arabisch gelernt hat und der Perser ist sowieso Polyglott. Das hilft aber einem Schriftsteller ja noch nicht, denn er muss das ja irgendwie wieder übersetzen. Und ganz viele der kulturellen Befremdungen und auch der interkulturellen Komik, die entsteht, hat natürlich was mit Sprache zu tun. Also muss sie gewissermaßen im Deutschen ein Arabisch nachempfinden. Sie muss im Deutschen ein etwas steifes, sehr formvollendetes, also sehr förmliches Arabisch, das der Carsten Niebuhr sich gerade frisch von der Uni kommend antrainiert hat, nachempfinden. Und sowas gelingt ihr wunderbar. Und ich finde, die hat einfach so spracherzähltechnisch so wahnsinnig viel drauf, weshalb sie auf so beiläufig nuancierte Weise Witz erzeugen kann. Zu der kulturellen Befremdung und wie die Sprache sich abspiegelt, gibt es auch so ein anderes Ding, ich weiß nicht, ob das Anachronismen sind. Dann sitzen die beiden, eine Ziege wurde geschlachtet und ist gebraten worden auf dieser Insel und die beiden, Musa und Niebuhr, sitzen da und verspeisen die Ziege. Und dann hat der Niebuhr plötzlich eine Erinnerung, er kommt aus Hadeln. Er denkt plötzlich an seine Heimat und an ein Märchen und dann sagt er, natürlich in diesem Arabisch, deswegen kann er nicht sagen, Tischlein, deck dich, weil er muss das ja für sich ins Arabische übersetzen und es lautet dann, deck dich selbst, o kleiner Tisch des Wunders, sagte Niebuhr, Geschichte aus meiner Heimat. Und das sind sehr, sehr hübsche kleine Wendungen. Zumal man sich dann natürlich auch fragt, wir sind jetzt im 18. Jahrhundert und wir kennen diese Märchen eigentlich durch die Brüder Grimm, kann es die vorher schon so gegeben haben? Und dann sind wir schon mal auf einer sehr guten Fährte eines Buches, das immer wieder mit historischen Fakten arbeitet, aber natürlich auch eine große Neigung zum Flunkern hat.
Insa Wilke, wie ist es Ihnen mit diesem Romanergang?
Ja, das ist ja ein Fest der Erzählkunst in meinen Augen. In meinen Augen geht es nicht um irgendwie interkulturelle Verständigung oder so, sondern sie feiert eigentlich die Erzählkunst und hat unglaublich tolle Einfälle. Also ein Teil spielt in Göttingen, da merkt man, dass Heinrich Heine mit den Philistern und dem Vieh im Hintergrund steht. Da läuft einmal ein Schwein durch die Straßen und solche Anspielungen macht sie. Oder die Szene, mit der sie diesen Professor da in Göttingen einführt.
Irre gut, oder?
Irre gut, ja. Und vor allen Dingen die Verben. Da zirpt der unterwürfige Student und der Professor, der ihn gleich verspeisen wird, der schnurrt. Das heißt, wir sind auf einmal in einer Fabel und die Menschen werden zu Tieren. Oder was ich auch toll finde, dass diese ganzen Gelehrten, das ist ja wie in der Commedia dell'arte, das sind ja alles Typen. Also es gibt diesen Musa, den ich großartig finde, der geistreich ist, einer, der lebensgenießerisch ist, der Lebenskünstler auch ist. Und der trifft auf diesen Carsten Niebuhr, der protestantisch, verknöchert, verkopft ist. Und beide treffen sich aber in ihrer großen Klugheit und in ihrer Neugier auf die Welt und eigentlich auch in ihrem humanistischen Zugriff auf die Welt. Und diese Typen arbeitet sie so toll heraus. Das macht ein unglaubliches Vergnügen. Und dann finde ich toll, das gibt einem ja zu denken, wie das Buch endet. Es endet nämlich in mehreren Schritten. Es wird dann auf einmal das, was uns die ganze Zeit erzählt wird, in Frage gestellt, ob es nicht alles ein Fiebertraum ist. Und ganz zum Schluss sind wir dann aber bei diesem Musa, der möglicherweise von Carsten Niebuhr nur geträumt wurde, und sind bei ihm. Und er ist bei seiner Tochter, der Dame mit der bemalten Hand, die ein Kind bekommt. Und ihr soll er immer erzählen. Also da ist auch das Scheherazade-Prinzip. Und dann am Ende rennt er raus und schreit. Das Buch endet mit einem Schrei. Und das ist in meinen Augen das, was das i-Tüpfelchen verpasst, nämlich, dass sie deutlich macht, wir sind hier im Reich der Fantasie. Der Schrei signalisiert, es gibt eine Wirklichkeit draußen und die ist gültig. Und das hat nichts damit zu tun, dass uns hier irgendwas verharmlosend vorgeführt wird.
Naja, also über die Gültigkeit der Wirklichkeit draußen und der Wirklichkeit drinnen im Buch, da kann man, glaube ich, lange streiten. Ich halte mich mal an die Wirklichkeit in diesem Buch. Die Stichworte Geist und Komik sind von Ijoma Mangold genannt worden. Es ist tatsächlich, finde ich, ein unglaubliches Vergnügen, sich in diesem Text zu bewegen, weil er wahnsinnig gelehrt, aber wahnsinnig leichtfüßig daherkommt. Einen unglaublichen Möglichkeitshorizont skizziert, aber die Kernfabel, die kennen wir, das sind Welten im Zusammenstoß. Das ist die Begegnung der europäisch-abendländischen Kultur mit der persischen Kultur über die Astronomie. Und so ist ja auch der Titel, die Dame mit der bemalten Hand ist das Sternbild Cassiopeia. Die starren in den Himmel und stellen fest, wir benennen die Sternbilder jeder anders. Jeder hat andere Geschichten und wir können nur uns verständigen, indem wir, die wir glühende Astronomen sind, uns über die Geschichten hinter diesen Sternbildern unterhalten. Und da gibt es diese berühmte Bemerkung von Robert Jaus, dem großen Romanisten, der mal sagte, der eine guckt zum Himmel und sieht eben den großen Wagen und der andere guckt zum Himmel und sieht den großen Bären. Und die Fixsterne sind fest. Aber wie wir sie miteinander verbinden, also die Geschichten, die wir darüber erzählen, das liegt in unserer Hand. Wir schreiben diese Geschichten neu für uns selber. Das ist die Freiheit des Menschen. Und von dieser Freiheit erzählt für mich Christine Wunicke ganz meisterhaft
in diesem Roman. Ja, und wissen Sie, was so toll ist? Man könnte ja denken, das ist auch gefährlich, weil sie macht ja auch eine altmodische Sprache nach. Und das kann ja schnell altbacken werden. Und das ist es nicht, weil sie Bugs reinbaut, also Anachronismen.
Ja, so wie Thomas Pynchon, das ist historisches Erzählen, genau. Ganz auf Höhe unserer Zeit. Also, oder wie Umberto Eco.
Ja. Genau, dass diese erste Szene, der Musa da vom Kunden spricht zum Beispiel. Das ist ganz toll, das entwickelt eine solche Komik, dieser kleine Fehler da
drin. Der verkauft Astrolabien und hat gerade in Indien einen verkauft. Ja. Und dieser Fürst, der ist ein Torfkopf.
Ja. Also diese Szene, wie die Astrolabien beschrieben werden, das macht sie eben mit einer so Genauigkeit, dass man eben auch sieht, wie sehr sie gearbeitet hat, wie genau dieses Buch gearbeitet ist. Und eine ganz große sprachliche Lust. Also man hört die Autorin eigentlich so im Hintergrund kichern. Also so ging mir das bei der Lektüre, dass ich immer sie lachen hörte. Und man könnte ja jetzt sagen, ach, das ist so eine Lessingsche Ringparabel. Da geht es eben um das Verständnis der Religion und so. Und das ist es eben gar nicht.
Aber eine Frage habe ich schon. Also vor einigen Jahren, vor über 10 Jahren, erzählte uns ja schon mal jemand Geschichte. Daniel Kehlmann, die Vermessung der Welt.
Es gibt eine Soundähnlichkeit. Hat die was mit dem Sujet zu tun? Zumal der Carsten Niebuhr ist ein Kartograf, ein Vermesser. Oder hat es auch was mit dem Einsatz des Konjunktivs zu tun? Denn der besondere Stilgestus zur Vermessung der Welt war dieser tolle Konjunktiv, in dem es keine direkte, sondern nur indirekte Rede gab. Und damit spielt sie ja auch manchmal.
In dieser Kürze, so labyrinthisch zu erzählen, also die Erzählung bildet ja letztlich die Insel ab, auf der die Geschichte spielt, mit den hinduistischen Gottheiten, die da sich finden und die Höhlen, durch die die beiden Protagonisten wandern. Also sprachlich rekonstruiert sie sozusagen diesen Ort.
Das macht sie, glaube ich, durch die Syntax. Die finde ich noch ganz wichtig. Ich musste an einer Stelle denken, da erwähnt sie der Musa eine Karawane und erzählt, wie er gereist ist. Nämlich auf vielen verschiedenen Reittieren sei er gereist. Und ich habe gedacht, das sind die Sätze. Sie setzt uns auf die Reittiere ihrer Sätze, weil das ist ganz toll, wie das wechselt. Mal ein ganz langer, hypotaktischer Satz, der fast über die ganze Seite geht, dann ein kurzer dazwischen. Also das ist, glaube ich, das, was einen auch durch dieses Buch trägt, warum man so schnell drin ist in dieser Welt.
Also, einhelliges Lob und Begeisterung für Christine Wunicke, die Dame mit der bemalten Hand, erschien im Bärenberg Verlag. Wir kommen zu einem zweiten Roman von Denis Ode, dem Roman Streulicht, ihrem Roman Debüt. In diesem Roman ist erstaunlicherweise ebenfalls über das Sternbild Cassiopeia die Rede, dass wir bei Christine Wunnecke so besungen fanden. Cassiopeia heißt es auf Seite 248. Das schien für die Leute hier das wichtigste Sternbild zu sein. Vom Ort aus hatte man sie nicht gesehen, weil er weiter südlich lag oder wegen der Lichter des Industrieparks. Ja, dieser Industriepark spielt eine wichtige Rolle. In Saarwilke, worum geht es in Streulicht von Dennis Ode?
Ja, Dennis Ode erzählt eigentlich eine bekannte Geschichte, nämlich die Geschichte, wie ein Bildungsweg scheitern kann. Und ihre Erzählerin ist eine junge Frau, die in den Ort zurückkehrt, in dem sie zur Schule gegangen ist, in dem sie aufgewachsen ist. Und diese Erzählerin ist nicht Schaum geboren, wie es an einer Stelle heißt. Sie ist auch nicht, wie ihre Freundin Sophia, aus einer Sprinkleranlage entstiegen, sondern sie ist Staub geboren. Ihr Vater arbeitet in der Chemieindustrie am Ort, ertrinkt. Ihre Mutter ist aus der Türkei eingewandert und diese Tochter wächst auf unter Bedingungen, die dazu führen, dass sie immer wieder Schwierigkeiten hat, in der Schule erfolgreich zu sein, sage ich jetzt mal. Und Dennis Ode erzählt ihren Verstehensprozess, erzählt, wie sie zu einer Sprache findet für das, was ihr eigentlich widerfahren ist und wie sie anfängt, nicht mehr danach zu fragen, was habe ich gemacht, warum bin ich schuld daran oder wie bin ich schuld daran, sondern zu verstehen am Ende dieses Buches, dass man die Frage eigentlich denjenigen, die um sie herum sind, stellen muss, nämlich wie konnte dieses Kind eigentlich durchs Raster fallen. Das Tolle an dem Buch ist, dass man als Leserin diesen Verstehensprozess mitmacht und ich glaube, das liegt an der Art und Weise, wie sie erzählt, nämlich nicht kausal und chronologisch, sie erzählt nicht, der Vater trinkt, darum hat sie im ersten Anlauf das Abitur nicht geschafft oder die Mutter wird von dem Großvater nicht akzeptiert, weil sie Türkin ist, deswegen wird sie dann krank, sondern Dennis Ode splittert die Situation, an die sich diese Frau erinnert, auf und setzt sie zu einem assoziativen Zusammenhang zusammen. Und das heißt, es ist ein evidenter Zusammenhang, aber es ist keine Kausalität. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um diesen Bewusstseinsprozess zu verstehen und um ihn auch mitzumachen als Leserin. Und ich muss sagen, ich habe in Vorbereitung auf die Sendung dieses Buch zum dritten Mal gelesen und dachte, ich gucke mir nochmal so die wichtigen Stellen an und so. Und es ging mir wie beim zweiten Mal wieder so, dass ich anfange und dann nicht aufhören kann, weil ich nichts verpassen will. Weil einem beim jedem Lesen noch etwas auffällt, denn Dennis Ode hat eine ganz große Begabung für Milieubeschreibungen, für Situationen. Sie hat einen sehr scharfen, kritischen Blick, der auch manchmal ins Satirische geht. Sie hat ein großes Gefühl für Ambivalenzen und darum rutscht sie in meinen Augen nirgends in irgendwelche Klischeefallen rein, sondern erzählt eine ganz individuelle Geschichte, die gleichzeitig universell wird. Und darum ist das für mich nicht nur ein besonderer Debütroman, sondern grundsätzlich ein besonderes Buch in dieser Saison gewesen.
Sandra Kegel, Ihr Leseeindruck?
Ja, ich muss sagen, ich bin auch beeindruckt von diesem Debüt. Diese Autorin, die sich ja gleich auf der ersten Seite verwandelt, eben ihr früheres Ich, und sich diese Station ihres Lebens, ihr Bildungsweg nochmal rekonstruiert. Sie macht das über ganz starke Bilder, Farben, Gerüche, dieser Schnee, also dieser Dreck, der da aus diesem Industriepark kommt und sich über diese ganze Stadt legt. Diese Familie, die ihr nicht helfen kann, der Vater, der ja ertrinkt, aber er ist irgendwie auch niemand, der diese Tochter an der Hand nimmt und ihr zeigt, wo sie hingehen könnte. Das kann auch die Mutter nicht und das können auch die Freunde nicht. Es gibt zwei Freunde, die sie hat und da sieht sie zum einen ein Leben, das sie auch hätte haben können. Also ihre Freundin hat etwas kleinbürgerlicheres Leben als sie. Bei ihr müssen die Fensterläden buchstäblich unten bleiben, damit man dieses Elend nicht sieht. Und das ist natürlich das große Thema der Scham der Herkunft. Wir haben das von anderen Autoren in letzter Zeit häufiger gehört. Annie Arnaud gehört natürlich dazu, Eribon. Es ist wirklich auch schwer, dieses Buch zu lesen, weil es keinen Ausweg gibt. Es ist eine unglaubliche Ausweglosigkeit darin eingeschrieben, während sie aber gleichzeitig ja am Ende dieses Buch geschrieben hat. Also das ist so ein bisschen so ein Paradox. Ja, sie ist natürlich rausgekommen, aber sie hat auch am Ende dieses Hoffnungsbild einer womöglichen Leerstelle in einem Schulbuchverlag. Und gleichzeitig endet das Buch mit den sehr deprimierenden Worten des Vaters, wenn es nichts wird, kommst wieder heim.
Aber fanden Sie das deprimierend? Ja, das fand ich eigentlich schon, sogar, überlässt dem Vater, der ja nicht nur Alkoholiker ist, sondern auch ein grauenhafter Messi, der sich nicht von Dingen trennen kann, der diese Kindheit mit einer Dingwelt überstülpt quasi, der lässt ihm ja eine gewisse Grandeur, indem man sagt, also zumindest eröffnet er die Möglichkeit eines Neubeginns oder sowas. Itschoma Mangold?
Ich fand es auch nicht so nur düster, weil gerade die Figur des Vaters, so schwer das für sie jetzt als Erzählerin im Nachhinein ist, ihn quasi, wir wollen immer uns mit Menschen umgeben, die quasi so ein psychologisches Verhältnis zu sich und der Umwelt und der Familie haben. Das hat er gar nicht. Das ist das aber so eine tolle Bewegung, dass der quasi seine Gefühle und seine Zärtlichkeit in die Dinge. Ja. Und das finden wir natürlich furchtbar, weil der kann nichts wegwerfen und alles stapelt sich. Aber das ist im Grunde, sie beschreibt es so toll, die Dennis Ode, in der Welt des Vaters, das ist so eine Art Bescheidenheit in einem jeden sozialen Aufstieg hemmenden Sinne, soll es kein Wünschen und kein Wollen geben. Schon etwas zu wollen, was nicht einfach den Status quo reproduziert, wäre vermessen, würde über die Dinge hinausgreifen. Und das Einzige, dessen er gewissermaßen dann habhaft werden kann, um sich seine Welt und seine Identität zusammenzusetzen, sind die Dinge, natürlich schrottige Dinge, billige, konsumistische Dinge, die aber dann im Kellerabteil, in einem Schrank, der eine wichtige Rolle spielt, gestapelt werden. Aber darin drückt sich schon auch immer Zärtlichkeit und eine Verbindung aus. Deswegen fand ich da vieles auch total berührend. Ich bin aber komplett der Meinung meiner Kollegin, ich bin total beeindruckt. Ich meine, das ist ein Debüt und das ist ein Genre, das so ins Auge gehen kann und das auch so gefährlich ist, weil so seit 4-5 Jahren heißt es in der Literaturkritik immer, wir brauchen jetzt andere soziale Welten. Wir wollen nicht nur die Mittelschichtskinder, dass die aus ihrer Lebenswelt erzählen. Es sollen jetzt auch die Unterschichten und die schwierigen Milieus zur Geltung kommen. Aber wir wissen alle, erstmal also hat es das immer gegeben, aber es geht sehr, sehr oft ins Auge. Dafür gibt es den gut eingeführten Begriff des Sozialkitsches. Und Dennis Ode ist einfach eine so tolle Schriftstellerin, dass es nicht einen Satz gibt, der in irgendeiner Hinsicht sozialkitschig wäre. Es gibt auch deswegen die zwei Begriffe, die Sie eingebracht haben. Ich glaube, die sind total entscheidend. Sie haben gesagt, keine Kausalität und ganz viel Ambivalenz. Ambivalenz haben wir jetzt schon so ein bisschen geredet, aber dieses keine Kausalität ist so entscheidend. Es ist nämlich nicht einfach ein Determinismus, der da abgebildet wird im Sinne von, wenn man in eine solche Familie reingeboren wird, dann funktioniert halt gar nichts mehr, weil die Gesellschaft und so weiter. Nee, es gibt ein Buch aus diesem Frühjahr, das ich sehr misslungen fand, obwohl ich das Sujet so spannend fand, von Christian Baron. Der schreibt auch aus einer Alkoholikerfamilie aus Kaiserslautern. Und da gibt es nur Determinismus und auch nur Kolportage. Da sind die Figuren überhaupt nicht lebendig.
An
und
dieser Stelle das Gegenteil. Muss ich jetzt leider, auch wenn die Mehrheit gegen mich ist, energischen Widerspruch anbringen. Dieses Buch ist banal, oberflächlich und unglaublich larmoyant. Diese Autorin ist so humorfrei, so frei von einer Spur von Geist und Eigenständigkeit in der Intellektualität, dass ich ihr eine große Zukunft in der deutschen Gegenwartsliteratur prophezeien kann, solange es solche Kritiker gibt. Ich habe mich wahnsinnig gelangweilt und geärgert über dieses flache und banale Buch. Das ist reiner Sozialkitsch. Es ist so ein Westentaschen-Eribon. Es ist ein ziemlicher Offenbarungseid für die deutsche Literaturkritik, dass ein so schwacher Text es so weit bringen durfte. Also hier muss ich mal energisch sagen, so geht's nicht. Entschuldigung,
aber da müssen wir Beispiele
nur weil wir, ja, das ganze Buch ist ein einziges Beispiel. Es ist wirklich unerträglich, dass diese Ich-Erzählerin die Gründe für ihr soziales Scheitern, für ihr berufliches Scheitern als Schülerin sozusagen überall sucht, nur nie bei sich selbst. Ich habe mir mal überlegt, habe ich aus der US-amerikanischen Literatur je ein Buch einer Minderheit gelesen, einer Vertreterin einer Minderheit, die so larmoyant von sich erzählt.
Tausende. Also das, und das finde ich gerade nicht larmoyant.
Nein, tut mir leid.
Also ich fürchte mich vor dieser Literatur, wie Sie sie gerade an die Wand malen, auch. Und deswegen bin ich so erleichtert, dass Dennis Ode das auf so eindrucksvolle Weise
umschifft. Also kann ich nicht mit. Ich fand es nicht beeindruckend. Ich fand es nur langweilig.
Das ist schade, dass Sie es so lesen, aber das müssen wir natürlich so stehen lassen.
Mein Gott, Gudrut Pausewang, Redivibus.
Nein, ich würde gerne noch was zu diesem letzten Satz sagen, weil ich würde Ihnen dazu stimmen. Wenn es nichts wird, kommst du wieder heim. Diesen Vater finde ich großartig, wie der beschrieben wird in der Zärtlichkeit und auch der Charme, die ihn ja komplett lähmt. Und diese Lähmung überträgt sich dann auf die Familie. Das ist ja unglaublich intelligent erzählt. Und,
nein, das ist flach und banal erzählt.
Wenn es nichts wird, kommst wieder heim.
Ja.
Das ist einerseits die Drohung, dass man halt Aufstieg nicht möglich ist. Andererseits ist es aber auch das Zuhausegefühl. Es ist die Zärtlichkeit. Da ist jemand, zu dem man gehen kann. Und diese Ambivalenzen, die hat sie so oft drin. Das ist ganz großartig.
Ein beklagenswert niedriges Reflexionsniveau muss ich hier konstatieren
über diesen Roman. Eine Erzählerin, die aus einer extrem verschüchterten Kindheit kommt, die den Mund nicht aufmachen konnte, die ihre ganzen Begabungen nicht ausspielen konnte und alle um sie herum, ob das dieser schreckliche Herr Kaiser, dieser Lehrer, den man heute noch...
Französischlehrerin.
Die Französischlehrerin, aber auch ihre beste Freundin, die zu ihr sagt, ach komm, du kommst jetzt da von dieser Mitteloberstufe, das ist vielleicht doch nichts für dich zu studieren. Also diese Pfeile, die diesen ganzen Lebensweg dieser Frau beschreiben. Und was wählt sie jetzt für eine Sprache, eben eine reduzierte Sprache, in der dieses Nicht-Sprechen-Können klingt in dieser Sprache immer noch
nicht klar. Sprechen-Können hätte ich ja vielleicht noch gelten lassen, aber diese Frau kann nicht denken. Oha. Und das macht eben das Schreckliche an diesem Buch aus, weil, Entschuldigung, wir leben hier in einer Gesellschaft, die eine große Möglichkeit des Aufstiegs einräumt. Das möchte ich doch in irgendeiner Weise von einer Figur auch mitreflektiert haben. Aber das ist ja eine reine Thesenträgerin, deren intellektuelle Schmalspurigkeit ich aber dermaßen unerträglich. Nein, die geht nie ins Kino, die liest nie ein Buch. Die kommt nie auf andere Gedanken.
So, jetzt muss ich mich
mal als
Zeitredakteur hier einmischen. Das ist zwar nicht der Grund, warum ich mich für dieses Buch stark mache, aber diese Protagonistin ist überhaupt nicht so ohnmächtig, wie sie dargestellt wird, sondern, und nicht nur einmal, aber in diesem entscheidenden Punkt entscheidet sie sich, ich glaube, sie ist 16 Jahre alt, ein Probeabo der Zeit abzuschließen.
Na, dann ist ja alles in Ordnung.
Aber sie schließt es ja vor allem ab wegen der schicken Tasche.
Ja. Viel zu lange haben wir jetzt über dieses in meinen Augen nicht der Rede wert befindliche Buch gesprochen, aber da gehen die Meinungen auseinander.
Dennis Bodes Roman Streulicht. Weniger radikale Position fand. Das verstehe ich nicht.
Weil wir kennen
Sie
das klar.
Und dann können Sie haben Kübel des Lobes.
Pausewang ist der einzige Name.
Das ist so etwa der intellektuelle Horizont, den ich hier sehe. Kommen wir zu einem spanischen Autor. Kommen wir zu der Reise nach Ordesa von Manuel Vilas, der mit diesem Buch einen der großen Erfolge in der spanischsprachigen Gegenwartsliteratur erzielt hat. Und Itzhomar Mangold stellt es vor.
Ich habe so ein Buch noch nie gelesen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es richtig zusammenfassen soll. Ich war auch bei seiner Lektüre die ganze Zeit. Ich war stark bewegt, aber auch herausgefordert. Es ist wirklich in der Form wie in der Tonlage etwas völlig Ungewöhnliches, wenn man sagt, was ist der Inhalt, würde man sagen. Wir haben es mit einem Mann in der Midlife-Crisis zu tun, der über zwei Jahrzehnte als Lehrer gearbeitet hat, aber auch Lyriker ist. Der Protagonist muss sehr viel gemeinsam haben mit dem Autor Manuel Vilas. Er trägt auch dessen Name. Also es ist ein autobiografischer Roman, wenn man so möchte. Also dieser Manuel Vilas oder dieser Protagonist war Lehrer, ist Lyriker, bekommt sogar eine Einladung aus Anlass eines literarischen Events an den Hof des spanischen Königs. Also so ganz unbedeutend kann er nicht sein. Aber im Wesentlichen ist er ein Mensch von einem so reinen Nihilismus, wie man ihn vielleicht zuletzt vor 100 Jahren bei Dostojewski gelesen hat. Seither scheint mir dieser Blick auf die Welt, der voller Hass und voller atheistischer Hoffnungsfreiheit ist, der ist für mich was völlig Neues. Aber woran macht er sich fest? Und das macht diesen Roman, der eigentlich kein Roman, sondern ein leidender Hymnus ist, aus. Es ist ein Roman der Erinnerung an seine Eltern. Und es gab einmal diese Kindheit mit seinen Eltern und da war ganz viel Liebe. Aber es ist das Schicksal von allem, was lebt, zu sterben. Manuel Vilas kann in diesem Roman, das ist ein extremer Manierismus, aber das hat dann auch etwas, was einen mitnimmt, quasi keinen Satz bilden, ohne als Relativsatz anzufügen, die aber tot ist. Er erzählt etwas über meine Mutter, kann ich nicht fragen, die ist ja gestorben. Über alle Menschen sagt er, das Schicksal aller Menschen ist immer, dass sie sterben. Das wissen wir auch. Wir vergegenwärtigen es uns nicht, nur nicht in jedem Schritt, den wir tun. Er tut es immer zu. Das Ganze steht immer zum Zeichen, dass das Glück, das einmal war, nicht mehr ist. Manchmal wird das auch ein bisschen politisch gewendet. Das heutige Spanien ist auch ein verkommenes, das klingt ein bisschen dann wie Pasolini, und unter Konsumismus und Kapitalismus hässlich gewordenes Spanien. Aber im Wesentlichen geht es um diese Erinnerung, was war das für eine Liebe zur Mutter, zum Vater. Dann sterben die beiden, damit beginnt, obwohl er selber, der Ich-Erzähler, auch zwei Söhne hat und auch mal verheiratet war, es gibt eine furchtbare Trennung, er verfällt dem Alkoholismus. Und dieses Buch ist ein, ich weiß gar nicht, was der Begriff ist. Es ist ein Anheulen. Das ist, als würde jemand anheulen, um dir immer wieder in jeder Sekunde zu sagen, dass wir alle sterben werden und dass es furchtbar ist.
Aber er heult sehr schön, weil ich muss sagen, ich habe diese Erzählerstimme sehr wohl schon mal im Ohr gehabt oder ich fühlte mich, als ich das anfing zu lesen, sofort an zwei Autoren erinnert. Das eine ist Thomas Bernhard. In dem Anstürmen gegen unsere Vergänglichkeit, gegen unsere Sterblichkeit. Und das andere, da gehe ich nicht zurück zu Dostojewski, sondern ist Michel Houellebecq. der in der Radikalität der gesellschaftlichen Analyse des soziologischen Blickes mir mit Manuel Villas da einige Parallelen zu haben scheint. Sandra Kegel, was war Ihr Leseeindruck?
Ja, also ambivalent. Dieser Zugriff über diese Fragmente, dass er eben keine ganze Geschichte mehr durcherzählen kann. Das hat mir total gefallen. Auch die Fotografien, die er aus der Familiengeschichte hier abgedruckt hat und beschreibt. Und ja, es ist ein Requiem. Es hat den hohen Ton. Es handelt letztlich von dem Drama, keine Geschichte zu haben. Dieses Prekariat, dieser Hintergrund, aus dem er kommt, übrigens ähnlich wie bei Dennis Ode.
Das gebe ich zu. Da kommt ein Handelsvertreter. Also es ist kleinbürgerlicher als bei Deniz.
Genau, bei ihr kommt aber auch der Satz vor, ihre türkische Mutter wusste nicht mal, wann sie geboren ist. Und das ist auch hier das Große. Es gibt keine Genealogie. Schon bei den Großeltern weiß er nicht mehr, wie sie heißen, wann sie geboren wurden. Er geht auch nicht auf die Beerdigungen. Und also dass diese Geschichte, dass die Erinnerung an diese Familie so abrupt endet, nämlich mit der Lebenszeit, darüber kommt er nicht hinweg. Das finde ich sehr interessant. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie auch ein Problem mit dem Buch. Es ist für mich irgendwie auch so ein Jungsbuch. Die Frauenfigur, die Mutter wird für mich überhaupt nicht plastisch. Also dieser Vater, den er so verehrt und den er in seiner Einfachheit auch so ausstellt und der dann eben Bach ist, weil alle Figuren haben ja Namen nach
ein musikalisches Musiker. Dudel, ja.
Genau, und natürlich soll man das nicht psychologisch deuten. Auf der anderen Seite tut man es natürlich. Und also der Vater ist der große Bach, neben dem nichts Bestand haben kann. Und die Mutter ist Wagner. Ich weiß, Sie sind großer Wagner-Fan, aber ich glaube hier in dem Fall, und diese Mutter ist, sie ist fast ausgestellt. Also eine Frau, die nur in ihrer Gegenwart lebt, die sich nicht für Politik interessiert, die gar nicht weiß, wer Franco ist, die den ganzen Tag nur Julio Iglesias hört. Also diese Frauenfiguren kommen für mich.
Gerade diese Brüche. Ja. Die finde ich toll.
Keine Brüche.
Also doch, weil wir haben ja natürlich eigentlich die Erwartung, dass Mutterbilder, insbesondere von toten Müttern, in der Literatur verklärende, wie bei Oskar Maria Graf Darstellungen sind. Und das hier ist ein unglaublich fieses Mutterporträt, aber in seiner Grausamkeit vermutlich sehr realistisch.
Meine Mutter war reine Natur, deshalb hatte sie keine Erinnerung. Sie kannte nur die Gegenwart wie die Natur.
Ja, aber sehr viel mehr kommt dann eben auch nicht. Wie auch übrigens über die Ehefrau, Entschuldigung, da bin ich auch fertig, die Ehefrau, die der Anlass ist für die Erzählung, weil sie sich trennen. Und auch die Kinder bleiben letztlich schemenhaft.
Es ist ja so lustig, wie unterschiedlich man Bücher lesen kann. Und es tut mir sehr, sehr leid, dass ich jetzt nicht Ihnen zustimmen kann, weil Sie mir gerade so schön zugestimmt haben.
Es ist aber ja hier kein Kuhhandel.
Grauenhaft.
Es geht ja um die Wahrheit.
Wir sind höheren Prinzipien verpflichtet, Frau Wilke.
Ich bin offenbar einfach mit dem falschen Fuß in dieses Buch gekommen. Ich habe schon die erste Seite, wo er erst klagt, wenn man doch nur konkrete Zahlen statt ungenauer Worte hätte, um den Schmerz zu beschreiben. Und einen Absatz später geht es um die Bedeutungslosigkeit des Daseins. Und dann fragt sich kurz, gerade war noch Schmerz, jetzt ist Bedeutungslosigkeit. Ist der Schmerz jetzt bedeutungslos? Also diese kleinen logischen Widersprüche gibt es hier auf jeder Seite. Und ich dachte aber, das ist Absicht. Es gibt nämlich eine ganz großartige Szene im Königshaus, die eigentlich eine ganz tolle Parodie ist, die über die Adjektive läuft. Da nennt er sich nämlich dann den Mann mit der Krawatte. Und die Krawatte ist erst angsterfüllt, dann ist sie beschämt, dann ist sie verdammt. Das hat einen Verlauf, der wahnsinnig witzig ist. Aber ich habe dann eben mal in die Rezension geguckt und festgestellt, dass die meisten Leute dieses Buch eben so lesen wie Sie. Nämlich es ernst nehmen und nicht als Parodie. Für mich ist das...
Würde es denn parodieren?
Es würde parodieren.
Darum
habe ich habe es schon sehr, sehr oft gelesen. Also es ist für mich gut gerührt und nicht geschüttelt. Aus Christian Kracht, Well Back tatsächlich, ein bisschen Italo Svevo und dann Knorsgarn. Noch. Es ist für mich die Parodie des männlichen Egomanen, hypochondrisch, sentimental, der jede Wollmaus, die durch sein leeres Dachstübchen weht, noch ernst nimmt und verzeichnet.
Das klingt jetzt aber nach einem Lob.
Ja, will man doch,
oder?
Ja, will man doch lesen.
Also, das ist doch nicht schlecht. Aber klar, als Parodie ja. Aber wenn man so ernst nimmt. Also als großen Stilisten würde ich ihn nicht bezeichnen. Ja. Und der Hohn ist wirklich dieser Anhang mit diesen schrecklichen Gedichtversuchen.
Der ist ja Lyriker und am Schluss wird es ja wirklich direkt lyrisch. Und da muss ich sagen, ich fand es dann doch wirklich sehr ergreifend.
Das ist Schulaufsatz. Also ich weiß nicht, wie es im Spanischen ist, muss ich dazu sagen, ob es nur im Deutschen so wirkt.
Nee.
Also das fand ich der Peinlichkeit noch die Krone aufgesetzt.
Also überhaupt Schulaufsatz werden wir der Sache nicht gerecht. Ich fand offen gestanden, das waren freie Verse, die aber in großer Eindrücklichkeit nochmal die großen Themen dieses Buches versammeln.
Ja, und warum muss das an den Roman geklatscht werden?
Naja, das ist in 157 Kurzkapiteln erzählt. Nach dem Brachfeld von Dennis Ode war ich ohnehin dankbar, dass sich ein Erzähler mal Gedanken gemacht hat, wie er seinen Stoff formt.
Aber er macht sich Gedanken.
Doch, er macht sich große Gedanken.
Naja,
Entschuldigung, das ist doch musikalisch komponiert. Da gibt es ja nicht nur diese zweite Bedeutungsebene der Musikernamen, sondern das Ganze ist ja leitmotivisch bis ins Kleinste. Und diese Leitmotive finden Sie in diesen Gedichten wieder. Sie können ja, wenn Sie Lust haben, mit Textmarkern zu arbeiten, können Sie quasi dieses Buch mit Rot und Blau und Grün...
Ja, und warum brauchst du die Gedichte zum Schluss?
Weil es alle zentralen Motive tauchen in diesen Gedichten nochmal auf.
Das heißt, er muss dann nochmal zeigen, dass er auch in Gedichten diese zentralen Motive, die er im Roman hat und die ihm offenbar nicht reichen, nochmal
anhängen muss. Nein, in diesen Gedichten verdichtet sich lyrisch tatsächlich das, was er zu seiner Mutter, seinem Vater, seiner Frau, seinen Kindern noch zu sagen hat.
Ja, und warum muss das an den Roman gehängt werden? Das haben Sie mir immer noch nicht erklärt.
Warum gehängt? Das ist doch
das ist für mich ein organischer Teil.
Das transfiguriert und nochmal auf einer anderen Tonart dasselbe Motiv.
Aber es springt doch aus der Logik der Nummerierung auch raus. Es ist ein Anhang,
wie
es ist ein Appendix.
Brennglas.
Dass sie das Unlogische, und das gibt es bestimmt, aber das ist ja deswegen ein lyrischer Hymnus. Der folgt ja nicht den Regeln der Logik, sonst wären wir bei Aristoteles. Aber der will hier wirklich was anderes.
Also, ja, Manuel Villas, halten wir fest, schreibt nicht, wie Insa Wilke es will. Diese Freiheit kann man bedauern oder feiern. Ich bin eher geneigt, sie zu feiern. Vor allem, weil ich diese Übersetzung von Astrid Roth sehr annehmbar fand. Mehr als annehmbar. Es liest sich wie ein deutsches Buch und ich bin ihr sehr gerne nach Odessa gefolgt. Jetzt muss man vielleicht zum Titel noch sagen, der Titel ist ein Witz. Wie überhaupt dieses Buch sehr viele hochkomische Elemente hat, zum Beispiel die Preisverleihung des Cervantes-Preises an Goytisolo im spanischen Königshaus. Ja. Die Reise nach Odessa von Manuel Villas erschien im Berlin-Verlag und wir kommen zuletzt zu einem Zwölfender von einem Buch zur Biografie von Benjamin Moser über Susan Sontag. Wer war Susan Sontag? Susan Sontag war geboren 1933, gestorben 2004, war sicher die einflussreichste US-amerikanische Intellektuelle des 20. Jahrhunderts, vielleicht eine der einflussreichsten Intellektuellen dieses Jahrhunderts überhaupt. Wodurch war sie das? Weil sie als erste die Popkultur analysiert hat in ihrem berühmten Essay über Camp, über die Bedeutung dieser Kultur, über die Mechanismen dieser Kultur nachgedacht hat, weil sie unser Betrachten der Fotografie revolutioniert hat, weil sie den allen Fotografien eingeschriebenen Voyeurismus als erste klar benannt hat, weil sie über Gewalt nachgedacht hat und weil sie überhaupt von einem unglaublichen Ehrgeiz getrieben war, als erste die schlauste Frau in jedem Saal zu sein, in dem sie sich je aufhielt, als erste Autorin und Autoren zu entdecken, ein großer Brückenbauer zwischen der US-amerikanischen und der europäischen Kultur zu sein. Sie hat sehr viele Autoren entdeckt, zuletzt zum Beispiel W.G. Sebald aus Deutschland. Und Benjamin Moser hat ihr diese fast tausendseitige Biografie gewidmet. Im Gespräch mit mir erzählte mir Benjamin Moser, diese Frau ist wie eine Universität. Und so habe ich dieses Buch auch tatsächlich gelesen.
Na, zum Glück nicht, kann man da nur sagen.
Auf angenehmste
meine Erinnerungen gebildet. An die Universität sind extrem unglamourös. Und das Tolle an Susan Sontag ist ja, dass sie quasi der Inbegriff einer Intellektuellen ist, aber diese
die noch dazu diese, aussah wie ein Model.
Glamour dabei verstrahlt. Ich meine, ich habe dieses Buch gelesen, indem ich bei jedem, immer wenn ein kluger Satz von ihr zitiert wurde, habe ich mir sie wieder angeschaut. Gibt es eine schönere Frau als Susan Sontag auf diesem Cover?
Ich bin überzeugt davon, dass es die gibt. Sandra Kegel.
Ja, nein, das ist natürlich eine gewaltige Recherche. Es ist wahrscheinlich die umfassendste Biografie über Susan Sontag. Unfassbar viel Material, das hier eingeflossen ist. Hunderte Meter von Tagebüchern. Er hat auch vieles, was eher exklusiv als Material hatte. Und man ist, wie Sie sagen, am Ende weiß man sehr viel mehr. Die Frage ist nur tatsächlich, wird man damit der Autorin gerecht? Also es ist ein Nebeneinanderstellen von hochinteressanten Funden und Analysen und Texten neben total Unwichtigem. Und für meine Begriffe hätte er noch mehr sortieren müssen. Es gibt Doubletten, also Wiederholungen, Redundanzen. Also es gibt dieses unglaublich tolle Bild von dem Sohn David. Das Problem an Susan Sontag ist ja, das wird hier sehr deutlich, dass sie als Tochter einer kalten Mutter, da haben wir also wieder eine schwierige Mutter,
Alkoholikerin,
genau, und Moser deutet sie eben mit all der Psychopathologie eines Alkoholikerkindes und sie schafft es aber nicht an ihrem eigenen Kind, diese Fehler nicht zu wiederholen. Und dieser Sohn ist in einer ausweglosen Situation. Und es gibt dieses Bild von ihm als Kind, wie er in New York auf Mantelbergen geschlafen hat, Nacht für Nacht.
Weil sie alleinerziehende Mutter war und ihn deswegen immer zu den Partys mitschleppte.
Genau, dieses Bild ist selbsterklärend, da wird sehr viel dran deutlich. Und dann kommt das mindestens dreimal vor. Ich frage mich, warum?
Naja, das muss er natürlich haben, weil zu den für mich unglaublich berührenden Aspekten dieser Biografie zählte ja, dass sich Susan Sontag vom Vater dieses Kindes Reeve früh getrennt hat und unbedingt das Sorgerecht für ihren Sohn David haben wollte. Aber wenn bekannt geworden wäre, dass sie lesbisch war oder bisexuell, dann wäre vermutlich das Sorgerecht ihr in den 60er, 70er Jahren abgesprochen worden. Also muss sie eine Tarnexistenz sozusagen führen, kann kein Coming-out haben. Das ist ein ganz wichtiger roter Faden in dieser Biografie, warum sie die intellektuell so mutig war, die keine Hemmungen hatte, auch Minderheitenpositionen zu vertreten, wenn sie von ihrer Richtigkeit überzeugt hat, warum sie so lange gezögert hat, zu ihrer Sexualität zu stehen. Eigentlich bis zum Ende ihres Lebens nicht wirklich ein Coming-out hatte. Und das erklärt der Biograf eben mit diesem Verhältnis zu diesem Kind. Und dem Kampf um das Kind ist gleichzeitig ein Kampf um die intellektuelle Autonomie.
Sie war schon auch eine liebende Mutter, aber natürlich gleichzeitig eine eben Susan Sontag mit ihren eigenen Projekten. Und es gibt für, aus der Sicht des Sohnes Davids vielleicht die traurigste, ich will nicht immer gleich tragisch sagen, die traurigste Szene, der traurigste Moment ist, dass David endlich sein eigenes Thema gefunden hat und als Journalist in den frühen 90er Jahren nach Jugoslawien reist und einer der frühen Journalisten und Zeugen der dort anstehenden ethnischen Säuberung in Bosnien wird. Und er will sich dafür einsetzen, er schreibt darüber, ich glaube, zwei bedeutende Bücher darüber geschrieben. Und er trifft dann, ich glaube, das ist der Leiter des damaligen Filmfestivals von Bosnien, und der fragt, was kann ich für dich tun? Dann sagt er, bring jemanden, der berühmt ist, mit aus Amerika, damit die Welt endlich mitbekommt, was hier passiert, dass hier ein neuer Genozid am Laufen ist. Bring Susan Sontag. Und er wusste nicht, dass
das ist David die Pointe Reeve, dieser Anekdote,
der Sohn von Susan Sontag ist. Und David fliegt zurück und spricht seine Mutter darauf an. Und die entdeckt plötzlich genau das Thema, das sie braucht, wo sie zeigen kann, ich bin Intellektueller, aber ich bin auch mit einem politischen Engagement, einem reflektierten politischen Engagement, für das ich jetzt endlich die Chance habe, auch zu zeigen, quasi idealistisch in der Stadt, die ständig von Granateinschlägen bedroht ist, ihr Leben zu riskieren für diese Sache. Und dann machen die einen Vertrag zwischen Mutter und Sohn, und der lautet, das war dem Sohn so wichtig, es ist toll, dass du mitkommst, deine Stimme und dein Gesicht und dein Prestige wird gebraucht, aber bitte schreib nicht darüber, darüber kein Buch, das ist mein Thema, ich schreibe darüber. Und das hat sie nicht geschafft. Sie hat es versprochen,
sie aber sie nimmt ihrem geschafft. Sohn dieses Thema medial zumindest weg. Insa Wilke, Ihre Meinung zu Benjamin
nicht
Moses'
medial,
Biografie?
Nein, ihr Buch über Fotografie, das Leiden anderer betrachten, ist eigentlich ein Buch über diese Erfahrung.
Also ich war am Anfang ganz begeistert, insbesondere von der Einleitung, von der ersten Szene. Da macht er nämlich etwas sehr Kluges. Erstens erzählt er eine Geschichte, das ist ja immer gut am Anfang einer Biografie. Er erzählt nämlich von einem Bild, was ja schon einen Gedanken von Susan Sontag aufnimmt, nämlich ein Bild, das ein Filmstill ist aus dem Jahr 1919, dem Film Auktion der Seelen, in dem zwei Frauen gezeigt werden, scheinbar vor Männern mit Waffen, weil die Schatten auf sie fallen, das sind aber die Kameraleute. Ein Film, der den Genozid an den Armeniern erzählt. Und diese beiden Frauen sind Susan Sontags Mutter und Großmutter.
Ja, ist unglaublich, was in diesem Foto zusammenkommt.
Eine wahnsinnig gute Eingangsszene, weil er eben damit auch sofort bei ihrem Denken ist. Ja. Also er verbindet.
Weil dieses Aufschlüsseln der Bilder hinter den Bildern ist ja ihr Lebensthema.
Also es ist, das ist das Lebensthema. Die Frage, wie man Schmerz und Krieg berichtet, steckt hier drin. Ja. Also hier ist eigentlich alles drin. Und das ist so wahnsinnig klug. Und ich dachte, er hält's durch. Ich finde, das Buch hat ein Problem. Es rechnet mit einer sehr kenntnisreichen, mündigen Leserschaft, die weiß, was Susan Sontag bedeutet, die weiß, wie toll die Texte von ihr sind. Und das Gute, was ich daran toll finde, ist, dass er nicht heroisierend schreibt, sondern das thematisiert er ja auch, jetzt eben auch gleich in dieser Anfangsszene, er entheroisiert sie. Er erzählt im Prinzip ihre Schwächen. Und positiv daran finde ich, dass man sagen kann, eine solche Intellektuelle, eine so wichtige Figur für unser Kulturleben, hat es nicht nötig, dass sie keine Schwächen haben darf. Man kann sich entwickeln, man kann Fehler machen, man kann Schwächen haben und trotzdem bedeutsam sein.
Ich glaube, das sagen Sie nur, weil Sie Susan Sontag nie gekannt haben. Susan Sontag war eine der entsetzlichsten Personen des 20. Jahrhunderts. Es gibt eine hinreißende Anekdote eines Psychiaters in New York. Susan Sontag geht in Therapie und beklagt sich. Und der Psychiater lacht hell auf Und Sonntag guckt irritiert und sagt, was ist? Und der Psychiater sagt, wenn Sie wüssten, wie viele Menschen schon auf dieser Couch gelegen haben und sich über Susan Sonntag beklagt haben, dass sich jetzt Susan Sonntag über die anderen beklagt, ist eine Pointe meines Berufes.
Die Anekdote erzählt er ja hier drin, aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wie schreibt man eine Biografie? Was ist die Verpflichtung des Biografen der Person gegenüber? Insbesondere, wenn er am Anfang so klar macht, es geht ihm um ihr Denken. Und die Frage, die ihn umtreibt, die formuliert er da ja auch. Warum nämlich ist für Sie es eine Frage auf Leben und Tod, wie die Beziehung ist zwischen Erkenntnistheorie und Ontologie, vereinfacht gesagt, zwischen der Frage, wie nehmen wir die Welt wahr und wie können wir in der Welt sein? Das ist die Frage, die er im Prinzip durchspielt entlang ihres Denkens und ihres Lebens, weil er das zusammenbringt. Aber mein Problem, das ich zunehmend entwickle, ist bei der Lektüre, ist, dass er sie dann eben doch pathologisiert. Und er geht psychoanalytisch vor, tut das aber in einer Art und Weise, dass ich finde, im Laufe des Buches nimmt er ihr schon die Souveränität und es tritt zunehmend in den Hintergrund, was das Bedeutsame an ihren Texten ist. Also da, das sehe ich auch so. Da sagt er, ein herausragender Essay, sagt aber nicht, was ist das Herausragende daran? Das würde ich dann gerne auch wissen. Und im nächsten Absatz kommt dann aber auch gleich die Schwäche hinterher. Und er zitiert ja unheimlich viele Leute, die sie kannten. Und da muss man dann einfach mitdenken, dass man eigentlich immer die Geschichten dieser Leute dazu bekommen müsste. Und die Beziehung. Denn wenn jemand etwas über eine Person sagt, erzählt das meistens mehr über die Person, die die Aussage macht, als die Person, die beschrieben wird.
Und stimmt das alles, aber trotzdem ist es doch ein toller Stoff, den er entfaltet. Und diese Figur ist so groß und an ihr ist so viel aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu greifen, dass es mir zum Beispiel, ich sehe all diese Einwände, absolut, aber einige dieser Einwände sind auch irgendwie an der Biografie inhärent. Sie kommen, glaube ich, nicht drum herum, irgendeine Form der Psychologisierung, die am Ende auch immer eine Psychopathologisierung ist, zu machen, wenn sie über jemanden schreiben. Es sei denn, sie entwickeln das nur als intellektuelle Biografie. Und das wäre dann aber auch nur die
Heilung. Ja, das ist auch eine Kritik auf wirklich sehr hohem Niveau. Aber am Anfang schafft er das.
Ja, absolut.
Da schafft das er das. Da verliert er nie die Balance. Ja. Und das passiert im Laufe des Buches leider.
Naja, also ich habe nicht bedauert, dass er sich nicht so stark auf Werkanalysen einlässt. Was sicher festzuhalten ist, Susan Sonntag hätte es gehasst. Wir haben jetzt nur von Sonntag der Essayistin gesprochen, aber sie hat sich ja immer als belletristische Autorin wahrgenommen. Im neuen Erzählungsband von Elke Heidenreich, Männer in Kamelhaarmänteln, kommt eine sehr schöne Anekdote, dass sie im Laufe der Lit Cologne neben T.C. Boyle sitzt und sagt, jetzt möchte ich aber noch da hinten mit Susan Sonntag sprechen, die kenne ich noch nicht. Und Boyle sagt, okay, du wirst in weniger als 10 Minuten wieder da sein. Und genau so ist es, weil Susan Sonntag natürlich der Snob schlechthin war. Heidenreich erklärt ihr, dass sie den neuen Roman noch nicht gelesen habe, aber jetzt in einem Italienurlaub, wo sie nur Urlaub macht. Und Susan Sonntag repliziert, but work is more fun than fun. Ja? Und das ist Susan Sonntag in einer Nussschale, muss man wirklich sagen. Also ich muss wirklich gestehen, ich habe in diesem Jahr, glaube ich, kein Buch gelesen, das mir intellektuell so viel gegeben hat, das ich so reich empfunden habe wie diese, zugegeben allerdings auch monumentale Biografie. Wie ging es Ihnen?
Ich würde eher empfehlen, Susan Sonntags gerade ein Band erschienen mit Erzählungen bei Hansa, dass man sich den vielleicht nochmal vornimmt.
Ein Kompromiss, oder wir lesen beides oder Sigrid Nunes, Sempre Susan.
Zumal diese schöne Thomas-Mann-Episode, die hier auch vorkommt. Und das, auch das wird natürlich dann penibel untersucht, warum sie älter war.
Susan Sonntag hat als junges Mädchen Thomas Mann in Pacific Palisades besucht. Genau. Dafür fehlt uns jetzt allerdings die Zeit. Wir müssen einen Schlussstrich machen unter Benjamin Mosers Biografie von Susan Sonntag, die Heiner Kober für den Penguin Verlag ins Deutsche übersetzt hat. Aber uns bleibt noch Zeit für eine kleine, kurze, persönliche Empfehlung. Sandra Kiedel, was haben Sie mitgebracht?
Ich habe Amerika beschäftigt uns ja seit einigen Monaten und Jahren mehr, als es uns vielleicht lieb ist. Wer trotzdem noch nicht genug bekommen hat, um sich diese amerikanische Gegenwart aufschlüsseln zu lassen, dem kann ich den Roman von Ben Lerner empfehlen. Die Topeka-Schule ist bei Surkamp erschienen und es ist der Versuch, auch aus der Vergangenheit, aus der Bewegung der letzten Jahrzehnte, aus der Provinz diese Gegenwart gesellschaftspolitisch aufzuschlüsseln. Und er macht das ganz interessant an seiner Hauptfigur Adam, ein junger Mann, der in Kansas aufwächst und Meister des Debattierens ist. Er kommt aus einem Elternhaus, beide Psychologen, also er ist eben nicht derjenige aus einem typischen Republikanerhaushalt, sondern von der anderen Seite. Und anhand dieser Debattierer die sich übertrumpfen und denen es nur noch eigentlich darum geht, zu gewinnen. Mehr erzähle ich jetzt nicht. Die rhetorische Überlegenheit, ja, das ist quasi der Beginn des Niedergangs, des gemeinsamen Fundaments des Melting Pots Amerika, nämlich die gemeinsame Sprache.
Sandra Kegel, vielen Dank. Insa Wilke, was haben Sie dabei? Ein monumentaler Schinken.
Ja, ich kann auch dicke Bücher. Hier, ne? Also ich habe Frauenlyrik-Gedichte in deutscher Sprache mitgebracht. Interessanterweise sind wir wieder in der Wissenschaftsstadt Göttingen. Die Literaturwissenschaftlerin Anna Bers hat dieses Buch nämlich herausgegeben. Und es gibt ja so Anthologien, die wirklich Zäsuren gesetzt haben. Also die berühmteste ist Menschheitsdämmerung von Kurt Pintus 1919. Und ich glaube, dies ist auch so ein Epochenbuch, weil Anna Bers es geschafft hat, ein kulturgeschichtliches Porträt einer der brisantesten Debatten unserer Zeit, glaube ich, hier abzuliefern, nämlich die Frage, was ist eigentlich gemeint, wenn man Frau sagt und was ist eigentlich gemeint, wenn man Geschlecht sagt. Die hat nicht einfach Gedichte vom Mittelalter, vom ersten Merseburger Zauberspruch bis ins 21. Jahrhundert versammelt, die von Frauen geschrieben wurden, sondern die hat Gedichte versammelt, die unter vier verschiedenen Perspektiven ausgewählt wurden. Nämlich zum einen sind es kanonische Gedichte, also Ingeborg Bachmann zum Beispiel oder Hildegard von Bingen. Zum anderen sind es Gedichte, die in irgendeiner Weise emanzipatorisch sind. Da ist dann auch Lady Betray dabei oder Mai Ayim oder auch Hildegard Knef. Sie hat als drittes Gedichte ausgewählt, die eine weibliche Stimme erfinden. Und da kann dann auch Günter Grass und Heinz Erhardt vorkommen, die jetzt nicht gerade als Feministen bekannt sind. Auf jeden Fall hat man hier eine Vielzahl von unterschiedlichsten Texten. Es macht wahnsinnig Spaß, sich durch diese Schatzkiste zu lesen. Und es macht unglaublich Spaß, selber dann danach zu forschen, in was für eine Kategorie würde ich dieses Gedicht denn jetzt einordnen. Also es ist von großer Offenheit geprägt und ich glaube tatsächlich ein Epochenbuch.
Frauenlyrik erschien im Reklam Verlag. Insa Wilke, vielen Dank. Was haben Sie mitgebracht?
Ja, ich muss ein ganz tolles Buch hier vorstellen. Voller Geist und voller Witz. Von Michael Mahr, einer der großen Essayisten, wenn es darum geht, Literatur zu beschreiben. Es heißt Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. Und was ist die Frage, wenn wir nach dem Geheimnis großer Literatur fragen? Naja, in Wahrheit ist doch das, was ein Roman, was Literatur von allen anderen Büchern unterscheidet, die Sprache und damit der Stil. Und doch ist nichts schwieriger, als dieses zu beschreiben. Ich kenne das selber als eine Herausforderung für mich als Literaturkritiker, auch in unserer Runde natürlich, wir reden viel mehr inhaltistisch. Es geht meistens über die Inhalte. Warum? Weil das, was das Spezifische oder das Besondere im Stil ist, so schwer in Worte zu fassen ist. Aber wenn es einer kann, dann ist es Michael Mahr. Und deswegen hat er dieses Buch, sein Lebenswerk, würde ich sagen, geschrieben, wo er von Kafka über Proust bis Alfred Döblin, bis Rudolf Borchert, Autoren nicht inhaltlich, sondern genau in ihrem spezifischen, individuellen Sprach- und Stilgestus beschreibt. Und das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß zu lesen.
So, und ich darf zum Schluss noch ein Hörbuch empfehlen, nämlich von André Wirsig, Ein Mann des Meeres. Ich bin ja total außer Verdacht, wenn es darum geht, dass ich mich an sportlichen Betätigkeiten berausche. Aber dieser André Wirsig hat tatsächlich die sieben wichtigsten Wasserstraßen der Welt, die sogenannte Ocean Seven, durchschwommen. Der fängt mit dem Ärmelkanal an, geht dann nach Hawaii, geht nach Japan, geht nach Kalifornien, andere Orte noch. Und er beschreibt auf 4 CDs diese absurde Unternehmung. Was treibt einen vernünftigen Menschen dazu, sein Leben zu riskieren mit Haien, mit Walen, mit anderen Tieren, um die Wette zu schwimmen bei schrecklichen Temperaturen? Der muss sich dafür abhärten. Er kauft sich einen 1000-Liter-Tank im Baumarkt und setzt sich jeden Tag im Winter eine halbe Stunde in diesen Tank, um überhaupt bei 12, 13 Grad ins Wasser gehen zu können. Und er erzählt von dieser Passion, die ihn da erfasst, ohne einen Sponsor, ohne irgendwie Geld dafür zu bekommen, führt er seine Ehe an den Rand des Scheiterns, führt seine berufliche Existenz kurz zum Kippen, weil er sich diese ultimative, die jeden Triathlon verblassen lässt, ultimative sportliche Aufgabe sich gestellt hat. Und er erzählt davon so anschaulich und so mitfühlend und so einladend, dass dieses Hörbuch in der Edition Suppose für mich zu den großen literarischen Erfahrungen dieses Jahres gehört. André Wirsig, Ein Mann des Meeres, erschien in der Edition Suppose, 4 CDs. So, wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich bedanke mich bei unserem Gast Sandra Kegel. Guten Abend.